Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich staune selber immer wieder über diese Predigtreihe, auch aufgrund der Predigttexte. Und an diesem habe ich besonders Freude. Eine Bemerkung vorweg. Es geht heute um einen Gegenstand und nicht um einen Bundesschluss. Und doch ist es das größte Heiligtum der Juden, könnte man sagen. Es ist nicht nur einfach ein Gegenstand. Eigentlich ist es eine materielle Predigt. Eine Predigt in Form gepackt. Wir können es anschauen und es sagt uns etwas über Gott, sein Wesen, seinen Bund mit seinen Menschen. Und als dieses, nämlich wieder die Sache aussah und die Geschichte dieser Bundeslade, wollen wir es betrachten, was dieser Gegenstand uns zu sagen hat. Der Predigttext dazu steht in 2. Mose 25. Kein Problem. 2. Mose 25, 10 bis 22. Genau. Kurz übrigens nach dem Text, den wir das letzte Mal im Segensreich hatten, gibt nämlich Gott eine Bauanleitung für seine Sache, wie er unter den Menschen wohnen will. Man nennt das Stiftshütte. Und die erste Sache, die er schildert, ist nicht dieses Zelt und was drumherum ist, wir gucken uns das noch ganz kurz an, sondern dieser Gegenstand, die Bundeslade. Macht eine Lade aus Akazienholz. 2,5 Elle soll die Länge sein, 1,5 Ellen die Breite und 1,5 Ellen die Höhe. So in etwa 80 mal 80 mal 130 Zentimeter. Du sollst sie mit feinem Gold überziehen, innen und außen, und einen goldenen Kranz an ihr ringsherum machen. Und gieß 4 goldene Ringe und tu sie an ihre 4 Ecken, so dass 2 Ringe auf der einen Seite und 2 auf der anderen seien. Und mache Stangen aus Akazienholz und überziehe sie mit Gold und stecke sie in die Ringe an den Seiten der Lade, dass man sie damit trage. Sie sollen in den Ringen bleiben und nicht herausgetan werden. Und du sollst in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Du sollst auch einen Gnadenthron machen, manche sagen auch Sühnedecke, machen aus feinem Golde. 2,5 Elle soll seine Länge sein und 1,5 Ellen seine Breite. Und du sollst 2 Cherubim machen aus getriebenen Golde an beiden Enden des Gnadenthrones, so dass ein Cherub sei an diesem Ende, der andere an jenem. Dass also 2 Cherubim seien an den Enden des Gnadenthrones. Cherubim sind Engelwesen. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Und die Cherubim sollen ihre Flügel nach oben ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Gnadenthron bedecken. Und eines jedes Antlitz gegen des anderen stehe. Und ihr Antlitz soll zum Gnadenthron gerichtet sein. Und du sollst den Gnadenthron oben auf der Lade tun und in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Dort will ich dir begegnen. Und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Wir Menschen brauchen etwas, woran wir uns festhalten können. Und wir lieben es auch, etwas dabei zu haben, das uns irgendwie Stabilität gibt. Manchmal ist es bei mir so, wenn ich vorne stehe und irgendwo reden muss, hilft es mir, irgendwas in der Hand zu haben, ja, wie so ein Gegenstand, oder manchmal habe ich nur einen Stift in der Hand. Andere Leute brauchen ihr Handy, sonst fühlen sie sich nicht mehr sicher, oder ihre Geldbörse oder was auch immer. Manche Leute, da geht es noch anders, das sieht man in Autos. Autos sagen ja auch was über die Leute aus, gerade auch in ihr Innenraum, was die alle so hängen haben. Manche haben da ein Kreuz hängen, am Spiegel vorne. Manche haben einen Traumfinger hängen. Oder andere Glücksbringer. Und auch wenn wir darüber schmunzeln, es gibt mehr, als man denkt, Leute, die sagen, das brauche ich, das muss ich dabei haben, das gibt mir Kraft, irgendwie hält es mich auf Kurs. Vielleicht glaube ich sogar, es mir Schutz gibt. Schutz. Oder es erinnert mich an irgendjemanden, ein Bild eines geliebten Menschen, das ich immer bei mir trage. Filme ragen um diese Idee. Und immer wieder tauft es auch ein Talisman, ein Glücksbringer. Nun könnte man denken, diese Bundeslade, die wir eben gelesen haben, ist so ein Glücksbringer. Und zwar nicht für eine Person, sondern eines ganzen Volkes. Es ist etwas, was den Leuten hilft. Und es wäre fatal, das zu denken. Gucken wir uns das an. Wir können nicht alles nehmen. Wie gesagt, es ist eine ganze Predigtreihe eigentlich in einem Gegenstand reingesetzt. Aber wir gucken uns das an, dass es hier um mehr geht. Doch vor allen Dingen will es eins sagen, dieser Bundeslade. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott unter seinem Volk ist. Gott ist bei seinem Volk, Gott ist mit seinem Volk, Gott ist für sein Volk. Und zwar als wer? Und das ist das erste Geheimnisvolle. Wir nähern uns dieser ganzen Sache, indem wir uns das Außengelände angucken, sozusagen worauf diese Bundeslade stand, ne? Um dann nachzuvollziehen können, was ist das eigentlich, das komische Ding? Und dann gucken wir uns auch noch an, wie es aussieht. Kurios ist doch schon, dass die erste Sache ist, die beschrieben wird. In der großen Bauanleitung, die über mehrere Kapitel geht, was Gott sagt, ich will unter meinem Volk wohnen, als erstes bau mir dieses Ding. Das ist das Erste. Und dann kommt erst alles drumherum. Das Erste ist immer das Wichtige. Kann man schon mal von ausgehen. Und wenn wir uns das Gelände angucken, verstehen wir auch immer mehr, warum. Das ist so ein ganz grober Grundriss der Stiftshütte. Ja, später sah der Tempelgelände eigentlich auch so in etwa so aus. Die Stiftshütte war dieses Ding, wo Gott gesagt hat, so will ich unter dir wohnen. Das konnte man abbauen und wieder aufbauen. Das war ziemlich praktisch. Es hatte so ein kleines Außengelände, kleinen Zaun sozusagen, hier kam man so rein. Es gab einen Brandopferaltar, einen ziemlich großen, ein Becken für Waschungen und anderen Sachen. Und mittendrin, da stand dann dieses Zelt. Das Zelt war rechteckig aufgebaut und wie man jetzt schon sieht und gleich noch besser, besteht es aus einem Drittel und zwei Drittel einer anderen Sache, einem Allerheiligsten und einem Heiligen. Ne, ganz clever. Um hier nochmal kurz was erklären. Hier, das war schon ein ganz besonderes Gebiet. Hier in diesem Gebiet durften überall die Leviten, eine besondere Volksgruppe, ein besonderer Stamm, der nur dafür da war, diesem Heiligtum zu dienen, rumlaufen, es sauber halten, gewisse Opfer bringen und hier und da Sachen tun. Also es gab ein ganzes sozusagen von den 12 Stämmen Israels, ein Stamm, der nur für diese Anlage sozusagen tätig war. Und jetzt gucken wir genauer rein in das Heiligtum. Da durften nur die Priester eigentlich genauer genommen rein. Also nochmal, Leviten konnten auch eine Sache machen ab und zu, aber die Priester durften vor allen Dingen hier nur rein, Räucheropfer bringen. Und jetzt kommt dieses Allerheiligste, wo übrigens hier die Lade stand, die Lade des Bundes, ist der Kern sozusagen. Das ist der Kern. Und man merkt schon, wenn man das jetzt mal anguckt, muss ich das vorstellen, ein Riesenvolk mitten in der Wüste setzt sich da so ein Ding rein und dann ist das abgesperrt, nur eine bestimmte Volksgruppe darf näher rankommen und noch weniger, nämlich nur eine Familie, nämlich Aarons Familie, die Priesterfamilie, darf richtig rein und jetzt kommt es in das Allerheiligste, durfte nur eine Person einmal im Jahr. Wie er das gemacht hat, sage ich vielleicht nachher auch noch. Und dann merken wir schon langsam, das ist hier was ganz Besonderes. Und wenn wir es uns noch anschauen, merken wir gleich, es ist nicht ein Glücksbringer, falsche Richtung, sorry, sondern das ist noch mehr. Es ist ein Thron. Ein Thron. Ein tragbarer, wie man sieht, aber letztlich ein Thron. Voll verrückt gemacht. Aus Akazienholz mit Gold überzogen, was ganz Kostbares, innen drinne hohl, innen drinne konnte man was reinlegen und über den Inhalt, oh, es würde Spaß machen, darüber reden, ne? Gesetzestafeln und die ersten Schriften und auch der Hebräerbrief sagt, es waren noch andere Sachen darin, erst wohl davor, dann darin, nämlich ein Krug Manna und der grüne Stab von Aaron. Oh, das liebe ich, darüber nachzudenken, aber okay, wir gehen weiter, wir müssen ja kurz zum Thron kommen. Das Entscheidende ist eigentlich dieser Deckel. Geziert von diesen Cherubim, die könnten auch anders ausgesehen haben. Natürlich, wir haben keine Fotos davon. Aber eigentlich dieser Deckel, der heißt Gnadenthron oder Sühnedeckel, je nachdem, wie man es wie übersetzt aus dem Hebräischen oder aus dem Griechischen. Das Schwierige an diesem Wort ist, es taucht so wenig in der Bibel auf und es gibt keine vergleichbaren Sachen. Da muss man sich irgendwie dann überlegen, okay, wie haben das gemeint? Wie würden sie das übersetzen? Luther übersetzt es Gnadenthron oder übersetzt auch Sühnedecke. Und da sagt Gott, von dieser Stelle, da will ich dir begegnen. Von da aus soll Weisung in das ganze Land gehen. Und hier wird eines Großes deutlich. Der hier mitten unter ihnen ist, ist ein König. Und eigentlich ist das alles aufgebaut wie ein Platz, von dem er herrscht, regiert, lenkt und leitet sein Volk. Von hier aus will ich dich weisen, welche Richtung du gehen sollst, will dir Ideen geben. Und Mose war da drin, hat gebetet, hat Weisung erhalten und ist wieder rausgegangen, hat es seinem Volk gegeben. Leute über die Jahrhunderte haben da Weisung erfahren. Manchmal ganz einfache, auch die nicht richtig reingehen konnten, aber die sozusagen bis zum Zelt vordringen konnten. Hanna, die dann später in Samuel geboren hat, hat da ihr Herz ausgeschüttet, hat Weisung erfahren. Hiskia, Könige, haben da ihre Briefe ausgeschrieben, die irgendwie Drohbriefe, die von anderen Königen kamen, haben sie ausgebreitet. Da war es dann schon der Tempel, aber trotzdem an diesem Ort auf den Treppen haben gesagt, Gott, ich brauche Weisheit. Und sie haben Weisheit erhalten. Das ist der Ort, von dem Gott regiert. Und genau genommen, das ist das Coole, jetzt kommt's, ist es eine Abbildung des Sinais, nämlich da, wo sie gerade waren und die Gebote Gottes erhalten haben. Kurioserweise. Es ist sozusagen nicht der Berg ist der Thron, sondern er sagt, ich gebe euch einen Thron zum Mitnehmen. Und das ist das Geniale. Tragestangen, die niemals abgenommen werden sollen. Und das kann nur eins heißen, ich bin immer mit dir unterwegs. Ich werde nicht stehen bleiben. Ich offenbare mich nicht irgendwann einmal und dann lebst du aus der Erinnerung, sondern ich bin ein König und ich bleibe mit dir unterwegs, auch wenn du auf Wanderschaft bist. Ich bleibe bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin mit dir. Und doch, Spannung. Warum diese Cheruben? Nur Schmuck, nur Zier? Cherubim, diese Engelwesen, tauchen nur an besonderen Stellen der Bibel auf. Und zwar immer, wenn die Heiligkeit Gottes und die Sündhaftigkeit des Menschen gegenüberstehen und die Unterschiedlichkeit zwischen Gott und Mensch ganz groß sind. Jesaja sieht sie und auch da erschrickt er. Hesekiel sieht sie, aber vor allen Dingen tauchen sie auf in der ersten Geschichte der Bibel bei Adam und Eva. Denn als sie aus dem Paradies raus müssen, stellen zwei Cherubim und trennen Gott und Mensch. Eigenartig. Ein Thron, wo niemand drauf sitzt, man niemanden sieht und nur Cherubim andeuten, zwischen euch und mir gibt es eine Riesentrennung. Ich will zwischen euch wohnen, bei euch sein und doch so unendlich weit weg. Eine gigantische Vorstellung. Und es ist ja auch eine Spannung. Stellen Sie sich doch mal vor, der Schöpfer des Universums sagt, es gibt einen Platz, da ich zu finden bin. Einen Punkt. Da bin ich gegenwärtig und deswegen diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Übrigens, jetzt komme ich endlich zu dem einen Mann, der da mal ins Heiligtum gehen durfte, zu dem großen Versöhnungstag, so hieß das Ding nämlich. Da wurde Räucherwerk wohl vorher unter dem Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligsten trennte, durchgeschoben, sodass man nichts sehen konnte. Und dann ging er rückwärts rein, um ja nicht diese leere Stelle auf dem Thron anzusehen, weil es hieß, er müsse sterben, wenn er das tut. So heilig, so groß ist dieser König, so unnahbar, so unfassbar und doch ist er da, mitten unter seinem Volk. Es ist ein Volk, der mit seinen Menschen, ein Gott, der mit seinen Menschen sein will. Aber wir gucken uns noch ganz kurz, ich springe ein wenig die Geschichte an. Die Geschichte lehrt uns nämlich daran, wie das ist, dass dieser König unter diesem Volk ist. Höchst spannend. Die Geschichte dieser Bundeslade ist nämlich so. Zuerst funktioniert sie wirklich so als Trostmittel und zieht überall mit hin. Sie ist die Erste, die den Jordan überquert, als das Volk Israel endlich in das verheißene Land zieht. Sie ist es, wo die mit Priestern, die kann ich natürlich nicht selber laufen, ne? Die Priester stellen sich ins Wasser und das Wasser hört auf zu fließen und das ganze Volk kann über und durch diesen Jordanbecken laufen, so heißt es, und dann nach Israel einmarschieren. Fasziniert. Gott ist der Erste, der vorausgeht. Bei der Eroberung Jerichos heißt es, dass die Bundeslade mit rumging. Sie war dabei, als Jericho gefallen ist, die erste große Festung und damit die Landnahme angefangen hat. Und dann irgendwann wird sie an den Rand gestellt. Sie ist da irgendwo in bestimmten Orten, Bethel, Silo, wo auch immer steht sie rum, bis Krieg ist. Krieg, Gefahr, Bedrohung, die Philister kommen, die Philister ein starkes Volk und es kämpft gegen die Israeliten. Und was machen sie? Ziehen in den Krieg, haben Angst, sind militärisch total unterlegen und dann auf einmal großes Gekröle im Heerlager der Israeliten. Mut, Zuversicht und die Philister fragen sich selber, was geschehen und es heißt, die Priester sind gekommen und tragen genau diesen Gegenstand. Und die Philister sind es, die sagen, oh nein, das sind die Götter, die dieses Volk aus Ägypten gebracht haben. Das sind diese mächtigen Götter, die sie ins Land gebracht haben. Diese Götter, und sie haben Angst. Doch sie kämpfen und die Philister gewinnen. Sie gewinnen und sie nehmen die Lade mit. Und das Volk Israel muss eine wichtige erste Sache sagen. Gott mit uns, nicht nur als König, sondern Gott mit uns. Und wir können ihn nicht vor unseren Karren spannen. Wir können nicht sagen, das ist unser Weg. Und den gehen wir. Und das ist unser Kampf und wir werden gewinnen. Und wenn Gott mit uns ist, dann ist das Glück auf unserer Seite. Dann wird alles klappen. Wie ein Talisman. Es muss alles funktionieren. Nein, Gott ist anscheinend doch nicht mit uns. Obwohl sein Thron mitten im Kriegsheer ist. Und das ist eine erste Ermahnung an unserer Stelle zu Gott mit uns. Ist nicht so manchmal auch gerade bei Christen? Und immer wieder schleicht es sich bei uns ein, dieses Denken, Gott segne unseren Weg. Und damit meine ich meinen Weg. Manchmal hoffen und beten wir es sogar. Oh Gott, sei bei mir. Ist ja auch guter Gedanke. Und dahinter kommt manchmal, ich schlage einen Weg ein und du bitte Gott, segne den, beschütze mich, schenke Gelingen. Es ist genau dieses Verhalten und denken, ja, wenn Gott bei mir ist, dann kann nichts geschehen. Und diese Story erinnert uns, nee, Gott ist mit uns, ja, und Gott will mit uns sein, aber als König. Nicht als einer, der hinterhergeht, nicht als einer, der nur Schutz gibt, nicht als einer, der die Scherben hinten drin nur aufkehrt und alles wieder heil macht. Er ist einer, der vorangehen will. Er ist einer, der führen will. Und nicht nur, der einfach das bestätigt und rechtfertigt, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Eine nächste Story. Die Geschichte geht nämlich weiter. Die Lade kehrt wieder zurück. Gott sorgt da selber für. Die Philister haben keinen Spaß mit dieser Lade. Ihre Götzenbilder fallen immer davor um. Überall, wo sie steht, kommt Pest. Und die denken, das kann doch kein Zufall sein. Irgendwann lassen sich was Geschicktes einfallen. Und ein Karren fährt von alleine, wo die Lade draufsteht, wieder zurück nach Israel. Und da wissen sie, okay, das Ding gehört nach Israel. Inzwischen überlegt sich Israel was und sagt, wir wollen einen König. Höchst spannend. Wir wollen einen König wie die anderen Völker. Und wir merken jetzt anhand dieses Dinges, wow, das gibt doch einen Thron. Und Samuel, der große Prophet der damaligen Zeit, sagt, es gibt einen Thron, es gibt einen König. Leute, macht das nicht. Doch, wir wollen einen König. Und sie wollen einen König. Sie nehmen einen Menschen als König. Und dann gibt es da noch diesen Thron, der da irgendwo rumsteht. Und der zweite König, David, sagt, das kann nicht sein. Ich habe jetzt eine Hauptstadt, Jerusalem mittlerweile, und ich möchte, dass dieses Ding dahin kommt. Denn dieser ist der wahre König und er soll herrschen und es soll sichtbar sein, deswegen lässt er die Lade holen. Und hier ist die zweite Story, die uns ein wenig Erschrecken gibt über diesen Gott mit uns. Ein Riesenfest, Riesentamtam, die Lade wird nach Jerusalem gebracht. David tanzt. Okay, da noch nicht richtig. Es gibt noch eine Story, da geht er noch richtig ab. Das ist also beim zweiten Anlauf. Nämlich beim ersten Anlauf geht grundlegend was schief. Nämlich, es ist irgendwie matschig auf dem Weg. Die Lade steht auf so einem Karren. Und dann sackt der Karren ab. Ist halt mal so. Und es steht ein Mann in der Nähe und er springt hin und hält die Lade. Die ist übrigens ja nicht so groß gewesen. Ne? Aber irgendwie springt er, hält die Lade, stützt sie ab. Und bäm. Der Mann stirbt. Entsetzen. Man stellt die Lade in dem nächsten Ort ab. David ist entsetzt. Und David und das ganze Volk Israel muss eine bittere Lektion lernen. Es ist gut. Es ist gut, Gott bei sich zu haben, aber nur nach seinen Bedingungen. Denn nur ein Priester durfte diese Lade tragen und berühren. Und kein Eselskarren war dazu gedacht, dieses Ding zu befördern. Sollte getragen werden. Das war irgendwo mal festgeschrieben und stand so fest. Und Gott hat sich dabei was gedacht. Und man dachte, was, wie grausam. Und ich muss ehrlich sagen, wo ich die Story das erste Mal gehört habe, fand ich das genauso. Und ich denke es immer wieder, das ist doch echt grausam. Gott will mit uns sein. Aber nicht zu unseren Bedingungen, zu seinen Bedingungen und seinen Vorstellungen. Das ist eine harte Lektion, die das Volk Israel lernen musste. Die Jahre gingen dahin. Es waren immer weniger Könige, die dieses Ding und die Gegenwart Gottes im Ort schätzten. Und so kam es, dass die Propheten gesagt haben, Gott wird diese Stadt, wo mittlerweile der Thron Gottes sozusagen aufgeschlagen ist, in Gegnerhände geben. Andere Propheten sagten, falsche Propheten, was soll uns denn geschehen? Der Tempel ist da, die Lade ist da, nichts kann geschehen. Aber doch, es gab wenige, Jesaja, Jeremia, die gesagt haben, nein, es wird so gesehen. Und vor allen Dingen Jeremia hat es gesagt. Gesamt-Israel wurde eingenommen von den Babyloniern. Die große Stadt Jerusalem ist gefallen. Und diese Lade bei der Tempelzerstörung ist verschwunden. Bis heute. Geschichten rangen um sie. Indiana Jones hat schon nach ihr gesucht. Und andere Leute und nicht gefunden. Immer wieder hieß es mal, oh, da ist sie. Wir haben sie entdeckt, aber es konnten noch keine Beweise vorgebracht werden. Die Apokryphen, Spätschriften des Judentums sagen, Jeremia hätte sie versteckt. Irgendwo auf dem Berg Nebo, da wo Mose da über das Land Israel geschaut hatte. Und er hätte wohl auch mit Leuten geschimpft, die gesagt haben, oh, wir wollten noch mal nach dem Eingang gucken, ob wir den auch wiederentdecken. Nein, die wird schon von alleine wieder auftauchen. Die große Lade Gottes, das Zeichen dafür, dass Gott mit seinem Volk ist, war weg. Und selbst als der Tempel wieder aufgebaut worden ist, war dieses Allerheiligste leer. Jahrhunderte, 5 Jahrhunderte lang leer. Ein Heiligtum, wo nichts drin war. Und ein Heiligtum, wo keine Weisung von ausging. Seit Nehemia und Esras Zeit meldet sich Gott nicht mehr. Spannende Geschichte. Und damit kommen wir zum Ende. Heißt es an einer Stelle im Matthäus-Evangelium, ziemlich am Anfang, nämlich als ein Mann mitbekommt, als seine Frau schwanger wird, und zwar nicht von ihm, und sie sagt, hey, ich habe auch keinen Mann angefasst. Schon klar. Und wo er dann sagt, okay, ich bin guter und sie ist vor allen Dingen gut, ich liebe sie, ich verlasse sie einfach heimlich. Dann bin ich nämlich der Böse. Ja, dann denken alle Leute, oh, der hat sie geschwängert, super, vor der Ehe, und jetzt haut er auch noch ab. Und damit ist aber Maria gut weg. Als er sich das überlegt nachts, kommt ein Engel zu ihm. Und da heißt es, dass er ihm das erklärt, dass es vom Heiligen Geist ist. Und es heißt, dass alles kam und passierte. Was habe ich denn hingeschrieben? Das alles aber geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. 700 Jahre vorher. Siehe, eine Jungfrau, nicht Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Das ist höchst spannend. Dieser Jesus soll den Namen Immanuel bekommen und wird gesagt, Gott mit uns ab heute. Und was hier eigentlich geschieht ist, es ist, als ob Gott selbst von seinem Thron, diesem Gnadenthron, aufsteht. Und er bewegt sich aus seinem Heiligtum heraus, mitten unter sein Volk. Und er nimmt Menschgestalt an, in dieser Person Jesus Christus. Es ist ein wandelnder Thron, es ist die wandelnde Gegenwart Gottes jetzt als Mensch. Und Gott mit uns. Faszinierend, Zusammenhänge dazwischen herzustellen und sich das anzuschauen. Nur eine kleine Sache. Es gab meine Frau, die war unrein. Unrein und nach dem Gesetz verurteilt, der frommen Leute damals. Und sie schlängelte durch Leute und dachte, das ist meine letzte Chance, dieser Jesus, dieser Gott mit uns. Und sie berührt ihn und stirbt nicht, sondern wird gesund. Das ist der nahbare Gott mit uns, der die Menschen sucht. Es ist aber trotzdem derselbe heilige und große Gott, dieser Bundeslade, der seinen Thron hat und nicht jeder ihm nahen kann. Und doch nimmt er seinen Weg. Und diese zwei Sachen, die wir von der Bundeslade gelernt haben, sollten wir auch über ihn lernen, oder die drei. Er ist ein König. Er ist ein König, auch wenn er nicht so wirkt. Und wir können ihn nicht vor unseren Karren sperren. Er ist ein Herr. Und jeder, der Gemeinschaft mit ihm haben wird, wird ihm auch begegnen als Herrn. Und nicht einer, der sagt, okay, ich mache, was du willst und ich schenke dir Glück und ich mache dich gesund. Er will führen, leiten und weisen. Und drittens, er will Gemeinschaft mit uns haben, ja. Er will unser Gott mit uns sein, aber zu seinen Bedingungen. Und deswegen wird er auch der Gekreuzigte. Er geht und stirbt. Und alle, die sagen, oh, ich kann mit diesem Jesus und Gott als Jesus und Gott als Gekreuzigt nichts anfangen, der muss diese Story der Bundeslade, Gott mit uns studieren und überlegen, kann es denn wirklich so sein? Kann es so sein, dass Gott sich nach mir drehen muss? Oder was ist, wenn Gott König ist, Herr mit uns sein will, das Beste mit uns will und für uns will? Aber es geht um ihn und seinen Weg. Als letztes ein Zitat von Helmut Frey im Ausleger. Das nehmen wir mit. Für den priesterlichen Schriftsteller ist der Mittelpunkt seines Denkens, seiner Theologie, seiner ganzen Welt- und Geschichtsbetrachtung dieser leere Fleck, der doch die Keimzelle der Königsherrschaft Gottes auf dieser Erde und innerhalb seiner Kirche ist. Nimmt auch unser Denken seinen Ausgang vom unsichtbaren Thron Gottes aus, wie er unter uns aufgerichtet ist im Kreuz? Hat auch unsere Kirche in diesem Gekreuzigten ihren Mittelpunkt? Es ist Adventszeit. Wir warten auf die Ankunft. Das heißt, wir feiern die Ankunft, weil Gott ist mit uns, aber als König. Und Adventszeit war immer Fastenzeit, Vorbereitungszeit. Bereitet dem Herrn den Weg. Unsere Herzen. Er will als König kommen. Liebe Geschwister, lasst uns diese Zeit nutzen und aufräumen, wo er nicht König sein darf, nicht bestimmen darf, nicht seinen guten Willen in unserem Leben und durchsetzen darf. Seht und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen.